Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Cordula Winterholler und Chris Paul zum Thema Trauer. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant, heute wieder aus der Perspektive der Logopädie. Mein Name ist Cordula Winterholler, ich bin Linguistin und Logopädin und heute habe ich ein ganz großes Thema und ich habe mir auch eine ganz, ganz wichtige Expertin hier im deutschsprachigen Raum an die Seite geholt zu diesem Thema. Chris Paul ist heute bei mir. Herzlich willkommen hier bei Klinisch Relevant und ich gebe das Wort sofort an Sie weiter, weil Sie haben bestimmt ganz viel zu erzählen, wer Sie sind und wie Sie zu dem Thema Trauer gekommen sind.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wer bin ich? Das ist ja echt eine interessante Frage.
Ja.
Also ich kann was zu meinen beruflichen Rollen sagen. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahrzehnten schwerpunktmäßig mit dem Thema Trauer beschäftigt und mit der nachgehenden Trauerbegleitung. Ich habe also nie selber direkt Sterbebegleitung gemacht oder im palliativen Kontext arbeite ich viel in Weiterbildungen. Aber mein Hauptarbeitsfeld ist die nachgehende Trauerbegleitung nach Todesfällen. Ich habe ein eigenes Institut, wo ich Weiterbildung mache. Ich bin viel als Gastreferentin in den unterschiedlichsten Settings. Ich habe mehrere Bücher geschrieben und ich bin auch Speakerin, so nennt man das ja heute. Also halte Vorträge und in meinem Vorleben habe ich Musik gemacht und Literatur geschrieben. Und da geht so ein bisschen der Weg gerade wieder hin, dass ich aktuell zwei auch mit Live-Musik-Programme habe, wo ich einfach was zum Thema Trauer oder in dem neuen Programm zum Thema Hoffnung sage und dann Lieder live performe, was einfach auch sehr viel Freude macht und den Menschen nochmal so andere Räume aufmacht, etwas zu spüren. Ich habe sehr viel mit Menschen nach Suizid gearbeitet. Ich habe zusätzlich zu meinem Weiterbildung in Trauer auch eine in körperorientierter Traumatherapie. Und ich habe viel zum Thema Schuld gearbeitet. Genau. Und jetzt gerade wendet sich mein Berufsweg ein wenig, gehe so ein bisschen mehr in die Richtung, wie gehen wir mit Diskriminierungserfahrungen um. Aber das ist ja auch was ich von den Trauernden gelernt habe, dass man schon für das Merkmal jemand durch Tod verloren haben, in ein Stück gesellschaftliches Abseits gerät. Und auch das war immer mein Thema, nicht nur, dass wir Trauernde sozusagen als Menschen ansehen, die irgendeine Pathologie aufweisen oder ärztlich oder therapeutisch behandelt werden müssen, sondern dass wir verstehen, dass das was ganz Normales, Menschliches ist, was wie jede Krise absolut davon profitiert, wenn die Familien, die Freundeskreise, die Nachbarschaft, der Kegelclub, der Chor, alle, die da sind, die noch leben, unterstützend zur Seite stehen.
Sie haben viele Fäden ausgeworfen und ich versuche mal einen anzunehmen, nämlich das Thema Trauer. Sie haben schon den palliativen Kontext auch angesprochen. Mein Kontext in der Logopädie ist die palliative Logopädie. Und wenn ich darüber berichte oder wenn ich sage, das ist mein Fachbereich, dann habe ich immer sehr viel Mitleid, ernte ich. Und sofort kommt, du bist doch da, das ist doch ganz klar, da ist doch Tod und Trauer. Also jetzt mal für die Logopädie gesprochen, ja. Also da wird dieses Thema Trauer sofort verortet. Aber Trauer im Alltag, da haben wir anscheinend keine Worte oder ist Trauer ein zu großes Wort mit Tod im Kontext? Also ist es so sehr zusammengebacken in unserer Gesellschaft? Man darf da nur dort zu diesem Zeitpunkt traurig sein?
Ja, erstmal ist es wichtig, Trauer ist ja sowieso viel mehr als traurig sein. Ja, also Trauer ist ja ein hochkomplexer, ganzheitlicher Prozess. Sonst müssten wir nicht lange Weiterbildung dazu machen. Also wie wir mit einem traurigen Menschen umgehen, sollten wir vielleicht alle irgendwann gelernt haben. Aber Trauern ist ein sehr, sehr komplexer Prozess. Und der wird nicht nur durch, also der wird durch Verluste ausgelöst, nicht durch Tod. Tod bringt Verluste mit sich und natürlich den sehr großen Verlust, dass ein Mensch oder auch ein Tier, das uns ganz, ganz viel bedeutet, nicht mehr physisch da ist. Und Tod ist einfach der endgültigste Verlust, den wir haben. Und der auch der kompletteste, weil einfach die physische, die materielle Existenz nicht mehr da ist. Aber natürlich haben wir Verluste, haben wir diverse Verluste in unserem Leben. Ich weiß, unsere Nachbarn, die Tochter ist eingeschult worden im Sommer. Und ich fand das war großartig, wie der Kindergarten und die Kita damit umgegangen sind. Die haben große Verabschiedungen inszeniert und den Kindern beigebracht, wie man Bindung hält, wie man Erinnerungen macht. Die haben Raum für die Freude, aber auch für die Angst vor dem Neuen gemacht und auch für den Abschied von dem alten Raum, von den alten Freundinnen und Freunden. Ich sag mal, also unser Leben ist ja voller solcher Übergänge. Wir sind es allerdings gewöhnt, den Begriff Trauer primär für den Übergang von ich lebe mit jemand zusammen und jetzt muss ich quasi mich von ihm verabschieden und kann viele innere Fäden weiter aufrechthalten, aber ich kann nie wieder sagen, du kochst den Kaffee, ich bringe den Kuchen mit, weil das können die Toten einfach nicht.
Ja.
Wie aber sind Sie? Tatsächlich
ja,
ist,
Entschuldigung, ich war so neugierig jetzt gerade.
Im kreativen Bereich gibt es natürlich jede Menge Verluste. Mhm. Also jede Diagnosestellung, jeder Schritt in einer Erkrankung, gerade in einer progredienten und chronischen oder zum Tod führenden Erkrankung, bringt ja aktuell einen Verlust nach dem nächsten mit sich. Und dann merkt man schon, manche Leute schaffen es, das auch zu betrauern. Auch die Zugehörigen schaffen das manchmal, wirklich auch in eine emotionale Reaktion zu gehen. Und viele machen das, was in meinem Modell dann mit Überleben benannt ist, dass man einfach in so einen Durchhaltemodus schaltet und gar nicht doll in eine emotionale oder sinnstiftende Verarbeitung gehen kann, weil das einfach too much ist in dem Moment.
Wie sind Sie zu diesem großen Thema gekommen?
Naja, das könnte ich jetzt alle meine Kolleginnen fragen. In meiner Generation, wir sind ja so ein bisschen ich bin 63, also wir sind so die Gründerinnen, also ich bin eigentlich schon die zweite Generation. Wir sind alle durch eigene Verluste dazu gekommen. Wir kommen noch aus einer Zeit, wo sich kein Mensch, ich sag mal, freiwillig mit dem Thema beschäftigt hat. Mich hat das getroffen Anfang meiner 20er, als meine erste große Liebe sich das Leben genommen hat, als wir in der Trennung steckten. Und das war ein super einschneidendes Erlebnis. Das war 1985 und ich glaube, heute kann sich kein Mensch mehr vorstellen, eine Zeit ohne Bücher, ohne Internet, ohne Argus. Und also es gab es irgendwie alles nicht. Und das habe ich, ja, ich habe noch anderthalb Jahrzehnte versucht, so meine Lebensträume aufrechtzuerhalten und dann gemerkt, das versickert irgendwie so und einfach das Thema Trauer ist so da. Und habe dann wirklich mein ganzes Leben nochmal umgeschmissen, studiert, Weiterbildung gemacht und mir eine völlig neue Karriere in diesem Bereich aufgebaut.
Wir sind ja groß geworden, weil Sie jetzt gerade von der Generation sprechen, die noch nicht gelernt hat, denke ich auch, über Trauer auch zu sprechen, offen zu sprechen. In der auch Suizid auch noch wirklich, darüber spricht man gar nicht, also Scham und Schuld. Und ich bin groß geworden, sozialisiert, wir sind so fast gleich alt, mit dem Modell von Kübler-Ross, wo so schön dieser Prozess dargestellt ist, ich mache eine Phase, mache ich die nächste Phase und dann ist aber auch mal irgendwann gut, also dann ist gut. Und auch jetzt begegnet mir das auch noch in meinem Berufsleben. Ein Parkinson-Patient hat vor einem Jahr seine Frau verloren durch einen Unfall. Und er sagt, meine Verwandten sagen, jetzt musst du aber langsam durch sein mit dem Thema. Und ihr Modell schaut ganz anders aus.
Ja, und nicht nur mein Modell. Also man muss ja sagen, dass in den letzten 20, 30 Jahren quasi ist mehrere Paradigmenwechsel gegeben hat im Blick auf Trauer und Menschen wie diese Familienangehörigen. Also man erkennt eigentlich Leute, die sich lange nicht mit dem Thema Trauer beschäftigt haben, daran, dass sie solche Sachen sagen. Man hört das langsam leider immer noch auch teilweise von Leuten, die in der Seelsorge arbeiten oder ältere ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Also es gibt keine Phasen. Das haben die internationalen Forschenden schon lange, lange, lange festgestellt. Trauer verläuft nicht in abgegrenzten Phasen. Man muss aber trotzdem zur Ehrenrettung von Kübler-Ross und dann auch hier in Deutschland ist sie ja sehr bekannt geworden, Verena Kast.
Genau, Verena Kast hat auch
hat
vier
sich ja wieder auf
Prozesse,
Bowlby mehr bezogen. Was sie natürlich toll als Erste beobachtet haben, dass es ein ganzheitlicher Prozess ist, der verschiedene thematische Bereiche hat. Nur die Idee, das läuft so nacheinander und wenn man eine Stufe nicht gemacht hat, kommt man nicht weiter, war schon mal ein Irrtum. Und überhaupt diese Idee, das so leistungsmäßig aufzubauen, also du musst irgendwann bei Schritt, es gibt ja unterschiedliche Reihenfolgen, ne, bei Schritt 5, 6, 7 dann fertig sein, das ist eben auch eine Idee, die in die Zeit passt, aber die nicht realistisch ist. Also das ist auch was passiert ist im Laufe der Zeit, zu sagen, Trauer muss gar nicht enden. Warum muss sie nicht enden? Weil sie eben nicht dasselbe ist wie die tiefe Verzweiflung oder der bodenlose Seelenschmerz, die Traurigkeit, mit der wir das gemeinhin identifizieren, sondern in diesem großen ganzheitlichen Prozess sind eben auch Dinge wie große Liebe, wie Dankbarkeit, wie wissen, wer ich bin. Und das ist eben einer der Gründe, warum ich dann doch 2016 dieses Modell nochmal rausgebracht habe, obwohl ich gedacht habe, ich mache nie ein eigenes Modell, wir haben genug. Ich habe es aber, glaube ich, irgendwie gut getroffen. Also es hat sich in rasender Geschwindigkeit verbreitet und ganz viele Leute beziehen sich drauf. Genau, also es muss nicht zu Ende sein, es muss nicht in einer kompletten Reihenfolge ablaufen. Und das Dritte, wo ja alle von, was man heute auch immer noch von, sag ich mal, Leuten, die sich nicht gut auskennen, hört, dieser Duktus des Loslassens. Damit bin ich noch ganz stark konfrontiert worden. Und das ist auch schon in den 90er Jahren hat Dennis Klaas ein wegweisendes Buch geschrieben, Continuing Bonds, wo er ganz deutlich gemacht hat, nein, wir müssen nicht loslassen. Ja, wir können entscheiden, bestimmte Dinge, die wir hinter uns lassen oder die wir in der Vergangenheit verorten. Aber dieses, dass man die Verstorbenen komplett loslassen müsste, so als hätten sie nicht gelebt, das ist echt Quatsch.
Ich habe auch da den Eindruck, da passieren auch nochmal Verletzungen nachträglich, eigentlich in Situationen, in denen Betroffene Stärkung brauchen, finden nochmal Verletzungen statt. Ja. Und wir suchen ja ganz oft nach richtigen Worten. Auch das ist ganz häufig von Studierenden das Anliegen, was sind dann richtige Worte? Und ich sage immer, richtige Worte gibt es nicht, aber es gibt tatsächlich falsche Worte. Und auch, das hatte ich jetzt auch, eine Frau, die lange an Demenz erkrankten Mann gepflegt hat, der jetzt verstorben ist. Und nach 3 Monaten sagen ganz viele, die Angehörigen, Freunde, Nachbarn, du musst doch eigentlich erleichtert sein. Jetzt kannst du doch endlich wieder reisen. Und sie sagt, sie möchte manchmal gar nicht mehr vor die Tür gehen. Natürlich hat sie eine Erleichterung, weil sie auch ja mit ihrem Mann diesen Weg gegangen ist. Ja, aber dieser Anspruch und jetzt funktionierst du und eigentlich hast du ja die ganze Zeit nur gelitten und jetzt ja und die Wertigkeit der Bindung des Lebens, die Würdigung findet da überhaupt nicht mehr statt.
Ja, also ich glaube, ich habe eins meiner Bücher heißt Keine Angst vor fremden Tränen und da gibt es ein Kapitel drin, das heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist, glaube ich, an der Stelle ein gutes Zitat. Ja, die meisten Trauernden haben null Bedarf an Ratschlägen oder Einordnung von außen. Die brauchen jemand, der ihnen zuhört. Ja, also wie wir eigentlich in jeder Krise erstmal ganz lange reden müssen, uns versprachlichen müssen, einfach da sein dürfen, um unsere eigenen Lösungen, unsere eigenen Worte zu finden, auch nachzuspüren, was fühle ich denn eigentlich, ja, bevor mir jemand sagt, was ich fühlen soll. Also eigentlich müsste man sagen, Klappe halten, Und da bleiben einfach. Ich wollte eigentlich, dass das Buch dranbleiben heißt. Das ist aber in demselben Buch eins zum Thema Fußball rangekommen. Also dieses Bleib an den Leuten dran, auch wenn du ihr Verhalten nicht verstehst, wenn du sie komisch und findest, so bleib dran, sei eine stabile Person, die ja so ein bisschen wie so ein liebevolles Haustier ja einfach da ist und dich anguckt und zuhört und einfach durch die Präsenz zeigt, du bist in Ordnung, du bist nicht alleine. Und dann kommen die Menschen eigentlich so zu sich. Ratschläge sind immer Schläge.
Ja. Können Sie uns ein kleines bisschen in Ihr Modell, in Ihr Kaleidoskop einführen?
Also das Kaleidoskop kann man schön beschreiben. Wir sind ja hier jetzt blind sozusagen miteinander unterwegs. Stellen Sie sich vor, Sie hätten wie ein Tortendiagramm mit 6 Feldern. Das ist aber es besteht aber nicht, ist nicht rund außen, sondern sind gleichschenklige Dreiecke. Die haben signifikante Farben und die leuchten auch so ein bisschen. Sie haben noch mal so Brüche in sich wie Diamanten. Das ist sehr einfach. Das heißt, das Modell, und die gibt es einzeln, die kann man, und jetzt ist Kaleidoskop, diese bunten Felder, stellen Sie sich vor, Sie haben sicher als Kind mit dem Kaleidoskop gespielt. Sie stellen sich vor, dieses Rohr, das Sie so drehen, und da sind ja diese kleinen Teile drin. Jetzt stellen Sie sich vor, diese 6 Dreiecke, diese 6 leuchtenden, farbigen Dreiecke sind da drin. Und bei jeder Bewegung verschieben die sich gegeneinander. Und mal sehen Sie nur 2 Farben, mal sehen Sie alle 6 Farben. So mal haben Sie ganz doll eine Betonung auf einer. Und das ist mein Bild für Trauerprozesse, dass in diesem ganzheitlichen Prozess diese 6 Themen, die ich da identifiziere, also sozusagen wie sehr viele andere das auch ähnlich gemacht haben, dass man nie nur mit einem dieser Themen beschäftigt ist, sondern dass eigentlich alle Themen immer da sind, aber es gibt welche im Vordergrund und im Hintergrund. Und ich sage Ihnen einfach die Farben und die Titel, weil also ne, es gibt diese bunten Dreiecke und die haben alle einen Namen und die Farben sind eigentlich nur so Eselsbrücken. Ich gehe mal mit Farben, die so bisschen zusammenpassen. Das heißt, es gibt eine goldgelbes Facette, nenne ich die, also diese Dreiecke, diese in sich so ein bisschen leuchtenden Dreiecke, die gelbe. Es gibt eine goldgelbe und die heißt verbunden bleiben. Warum ist die gelb? Weil diese Idee, ich habe noch etwas mit dem Verstorbenen zu tun. Ich habe die Stimme meiner Mutter, ich habe die Werte meines Opas, ich lebe von der Liebe, die ich von meinem verstorbenen Partner erlebt habe, die trägt mich einfach weiter. Das ist sozusagen der Lichtstrahl, das Leuchtende, das Wunderschöne, das Menschen in Trauerprozessen erleben. Und dann haben Sie auf der anderen Seite die dunkelste Facette, die ist Anthrazit, schwarz, die heißt Wirklichkeit. Und hier geht es, wenn es um einen Verlust durch Tod geht, Wirklichkeit des Todes, also verstehen wir, was Tod bedeutet. Und das dauert erstaunlich lange, bis man das versteht. Die meisten Trauernden wachen noch nach einem halben Jahr auf und sagen, ja. Und das ist nicht pathologisch, das ist normal. Wenn wir bei Verlusten sind, die nicht durch Tod entstanden sind, ist das eben auch dieses, ne, wenn Sie sagen, Sie arbeiten logopädisch und da ist jemand, der kaum noch sprechen kann, ja, dann ist das freie Sprechen der Verlust. Und das ist sehr dunkel, sehr schmerzhaft, sich damit auseinanderzusetzen. Und wieder gleichzeitig gibt es das Verbundenbleiben. Also wie kann ich auch mit meiner, könnte ich jetzt in der Logopädie, mit meiner Ausdrucksfähigkeit verbunden bleiben und nicht nur in dem verharren, was nicht mehr da ist. Dann gibt es 2, die farblich auch gut zusammenpassen. Es gibt einmal das Pink der Gefühle. Und hier ist eben nicht nur Traurigkeit drauf, sondern alle möglichen Gefühle von eben Erleichterung. Es gibt so schambesetzte Gefühle, Erleichterung. Es gibt aber auch Scham. Es gibt Verzweiflung, Ohnmacht. Es gibt manchmal auch Wut. Gar nicht alle Trauernden sind wütend. Es gibt viele Ängste, wie es weitergehen soll. Also massenhaft Gefühle sind da drauf, die alle irgendwie einen Ausdruck brauchen. Und dann gibt es wieder farblich so ein bisschen gegenläufig eine orange-rote, so knallorange, wie so Warnwesten sind. Und deshalb heißt die Facette Überleben, weil hier sind unsere Überlebensmechanismen gemeint. Also wie schaffe ich, und da sind auch so Sachen drauf wie sich ablenken, nur rumfunktionieren, ganz laut Musik hören, mal ein Glas Wein zu viel trinken. Und das nehme ich mit in den Trauerprozess hinein, weil wenn wir es nicht schaffen, uns zu stabilisieren und an unsere Ressourcen anzudocken, schaffen wir zum Beispiel nicht, unsere Gefühle zu fühlen. So, und die haben dann natürlich auch was mit der Wirklichkeit und dem Verbundenbleiben zu tun. Und es gibt noch zwei, sie merken, wie umfänglich dieser Prozess ist. Es gibt eine grüne und eine blaue. Die grasgrüne, da geht es, die heißt sich anpassen. Da geht es aber eigentlich gar nicht darum, sich an irgendwelche Regeln anzupassen, sondern eher als in einen Kosmos, eine Umwelt, wo alles, was bisher gegolten hat, nicht mehr gilt. Ja, ich weiß nicht mehr, wer die Kinder zur Schule bringt. Ich weiß nicht mehr, bin ich noch eine Mutter, wenn mein Kind gestorben ist. Also mein ganzer Alltag ist aus den Fugen und ich muss unheimlich viel Entscheidungen treffen und Sachen ausprobieren. Viele Trauernde sind über ein Jahr oder zwei eigentlich damit beschäftigt, ja, wie sie ihren Alltag wieder auf die Reihe kriegen. Und dann gibt es die blaue Facette. Blau ist für mich die Farbe des Himmels und des Denkens. Und hier geht es darum, wie viel wir denken müssen im Trauerprozess. Ja, zum Beispiel die Frage, warum ist das passiert? Ist ein Gedanke und kein Gefühl.
Ja.
Die Suche nach Antworten, die Suche nach Zusammenhängen, die Suche nach Vermächtnis, nach Sinn. Ne? Also auch ein Sterbender fragt sich ja, wofür war mein Leben gut? So, das ist alles auf der blauen Facette. Und wir stellen uns vor, die sind alle da drin. Die beeinflussen sich gegenseitig. Mal steht die eine, mal steht die andere im Vordergrund. Und über einen langen Zeitraum, ich rechne mal so immer 3 bis 5 Jahre, mischt sich das ständig neu, bis quasi jeder Mensch in dem, wie er biografisch gestrickt ist, die einzelnen Facetten für sich angeguckt und bearbeitet hat. Und für mich gibt es darin kein richtig und kein falsch. Da bin ich aber sehr, da gehe ich sehr weit. Viele Kollegen sind da enger gestrickt. Für mich ist jedes Verhalten okay und ein Zeichen dafür, dass Menschen diesen natürlichen Trauerprozess begehen. Ja, und die einen haben großen Gefühle und die anderen haben kleinen Gefühle. Die anderen können sich ganz toll erinnern. Die können dann, also ich zum Beispiel, ich kann mich immer an nichts erinnern. Ich kann mich selbst an meinen letzten Urlaub nur noch so, wenn ich Fotos gucke, erinnern. So, also jeder macht das, wie er kann, aber jeder macht es, das ist meine tiefe Überzeugung.
In einem Vortrag habe ich ein Zitat von Ihnen gehört, und das hieß, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig zusammenkriege, Trauern ist nicht das Problem, sondern Trauern ist die Lösung.
Genau, im Original ist es genau so, nur einmal umgestellt. Trauern ist die Lösung, nicht das Problem.
So,
genau.
Okay.
Ja, das ist ein Satz, der irre viel Aufmerksamkeit gekriegt hat. Der Wanner ist natürlich so ein bisschen provokant. Erstmal interessant, dass ich nicht Trauer sage, sondern Trauern, um darauf hinzuweisen, dass das ein Prozess ist. Das heißt, wie ich einen trauernden Menschen heute erlebe oder wie ich in meiner Trauer heute bin, das sagt nichts darüber aus, wie es in einem halben Jahr sein wird. Also Trauern ist ein sich entwickelnder, wie das Trauerkaleidoskop, das steht nicht still, das macht klick,
ja.
klick, klick, das Muster ändert sich. Und ist die Lösung, habe ich sagen wollen, weil ja eben so viele auf trauernde Menschen einreden, sie müssten drüber wegkommen, es müsste vorbei sein und diesen wichtigen Prozess nicht genug würdigen. Ja, also gerade wenn ein Partner oder eine Partnerin gestorben ist, dann ist das ganze Leben über den Haufen geworfen. Alle Zukunftspläne, alle ganz viel Identität ist weg. Und das ist alles auch Teil des Trauerprozesses. Nicht nur das Weinen und Naseputzen, sondern diese ganzen Anpassungsleistungen und Umstrukturierungsleistungen. Und wenn wir das nicht könnten, dann müssten wir alle sterben, wenn jemand stirbt. Oder wir wären alle emotionslose, keine Ahnung, Steine, die sagen, ja. Weg ist weg. Ja, holen wir uns mal jemand Neues.
Ja, Sie sind ja jetzt schon ganz lange mit diesem Thema auch beschäftigt und unterwegs. Und wenn Sie sich jetzt diese Zeit mal anschauen, was hat sich in der Gesellschaft verändert? Oder hat sich da was verändert, der Zugang zu dem Thema?
Ja, ich finde es schwierig für unsere Gesamtgesellschaft überhaupt noch irgendwas für alle Verbindliches zu sagen. Das ist ja
ungefähr, ich weiß, wir sind sehr divers.
Unserer Zeit, ne?
Ja, genau.
Also, was wir definitiv haben, dass heute im Grunde jeder, der einen Todesfall hat, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, zum Handy greift und Trauer oder Trauerbegleitung googelt. Ja, also das ist einfach, es hat so viele Thementage im Fernsehen gegeben, so viele Podcasts, so. Also dass es dafür eine Begleitung gibt, die nicht unbedingt heißt, ich habe eine Depression und muss gleich Antipsychopharmaka nehmen, sondern es gibt was Mitmenschliches oder einfach so einen Zwischenberatungsbereich. Also wir merken das einfach, wie viel mehr diese Angebote nachgefragt werden. Das Trauercafé ist teilweise mit 40, 50 Leuten da sitzen. Also es gibt in, glaube ich, ein anderes Bewusstsein davon, dass Trauer auf eine fachliche, aber auch eine mitmenschliche Art begleitet werden kann. Ich habe den Eindruck, dass auch alles, was im mitmenschlichen Bereich ist, dass viele Menschen bessere persönliche Unterstützung erfahren als vielleicht vor 20, 30 Jahren. Also gerade nach so einem exponierten Tod wie nach durch Suizid. Also ich habe schon den Eindruck, es gibt mehr Hilfsbücher. Also vor 30 Jahren gab es kein einziges Buch. Ne? Jetzt haben fast alle Buchhandlungen ein halbes Regal, ein ganzes Regal. Also ich finde schon, Bestattung hat sich verändert. Ja, du musst heute nicht mehr in Schwarz auf eine Bestattung gehen. Die Menschen haben sehr, sehr viele neue Möglichkeiten. Friedhöfe haben sich verändert. Also es gibt schon einen gesellschaftlichen Wandel. Viele Firmen sind wach geworden und unterstützen ihre trauernden Mitarbeiter, stellen die frei, bezahlen denen ein paar Stunden Trauerbegleitung, machen Trauerkulturkonzepte in ihren Unternehmen. Mhm. Aber das ist alles nicht flächendeckend. Ja, also das ist so fragmentarisch. Und ich sehe halt immer das, was da ist und bin dann immer ein bisschen erschüttert, wie viel an anderen Stellen dann doch nicht da ist. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, flickenteppichartig über Deutschland verteilt, aber es ist nicht überall so gut.
Was wäre so Ihr Wunsch, wie es mit diesem Thema hier jetzt in der Gesellschaft weitergehen kann? Also ich stehe so, wenn ich Ihnen jetzt gerade zugehört habe, habe ich so den Eindruck, sind wir auch ganz schnell dann auch in dieser Professionalisierung. Also braucht Trauern und Trauer immer dieses Professionelle und vielleicht eventuell auch ganz schnell in ein Pathologisieren. Und wie schaffen wir es, dass wir es auch wieder spüren können und dürfen und das auch leben dürfen, so wie Sie es auch mit Ihren Facetten auch dargestellt haben, dass es etwas ist, was zum Leben, dass es Lebensaufgaben sind, die wir zu bewältigen haben.
Ja, also ich glaube, die Pathologisierung ist der eine Strang. Das ist ja auch, die WHO hat ja diese Diagnose anhaltende Trauerstörung rausgegeben. Was in Deutschland bisher nicht so richtig viel Auswirkungen hat, außer dass in den Kurkliniken, die es ja auch, es gibt ja Trauerschwerpunktkuren, plötzlich die Fachkräfte, die das Jahre und Jahrzehnte lang gemacht haben, diese Gruppen nicht mehr leiten dürfen, weil das jetzt Ärztinnen und Ärzte machen müssen, weil es eine ärztliche Diagnose ist. Mhm. Wir haben leider noch nicht den großen Fortbildungsschwung für Ärztinnen und Ärzte. Das wäre eigentlich nötig. Aber festzuhalten ist, sind so Zahlen, die gab es schon, als ich angefangen habe, maximal 5-15% aller Trauernden brauchen fachliche Begleitung. Mhm. Ja, für alle anderen bleibt dieser Satz, Trauern ist eine natürliche und gesunde, sich selbst regulierende Reaktion, die wir alle auch lernen, seit wir Kinder sind. Der Hamster ist gestorben, wir mussten wegziehen, die beste Freundin ist auf eine andere Schule gegangen. So. Also wir haben alle einen Erfahrungshintergrund damit. Und ich habe immer sehr dieses Modell der Aufrechnung von Risikofaktoren und Ressourcen gemocht, dass man guckt, also was macht eigentlich Trauerwege schwerer? Wie viel Ressourcen haben Menschen, um dieser Schwere, diesen zusätzlichen Stolpersteinen zu begegnen? Und erst wenn das Verhältnis sehr ungünstig ist und dann vielleicht noch eine Traumafolgestörung dazu kommt, oder jemand wirklich komplett alleine ist, weil er gerade im Ausland lebt oder selber erkrankt ist. Wir haben ja auch Sachen, ne? Also ich hatte auch Klientinnen, der Mann hat sich das Leben genommen und dann war sie gerade in einer eigenen Brustkrebsbehandlung. So, da muss man das ja auch abwägen und muss so Kraft für beide Prozesse irgendwie haben. Also ich glaube, je mehr Stolpersteine, Risikofaktoren da sind, desto mehr ist ein Augenmerk darauf nötig, ob dieser Mensch neben all dem, was Freundinnen und Familie und Nachbarschaften leisten können, was da on top noch nötig sein mag. Und das ist manchmal nur so eine vorübergehende Stabilisierung. Ja, eine Sozialarbeiterin, eine Lehrerin, jemand, der mal einmal sagt, okay, ich bringe dir ein paar Atemübungen bei, ich sehe dich, du kannst jederzeit zu mir kommen. Und das reicht. Und es gibt so ein Pyramidenmodell tatsächlich, das das so in so Schichten teilt. Ja, dass also unten die breite Basis ist das, was wir alle als Menschen lernen und können sollten. Und dann geht das so weiter rauf. Und ganz oben in der Spitze sind die Ärztinnen und Ärzte und die Trauerbegleiterinnen. Das heißt, das ist der geringste Teil. Das sind nicht die Besten, sondern das sind die wenigsten. Darum geht's. Also immer erst nach den natürlichen Ressourcen gucken, mitmenschlich sich zeigen, zuhören, Leute aktivieren im normalen Umfeld, bevor man, und dann ein bisschen abwarten, wie sich's entwickelt, wie die Symptome sind, Zeit geben, und erst dann gucken, entwickelt sich da was, was der Mensch mit seiner eigenen Resilienz nicht bewältigen kann.
Ich würde gern zum Schluss, ich könnte noch ewig mit Ihnen sprechen, merke ich, habe auch noch ganz viele Fragen. Ich würde mal gern den Fokus auf uns Therapeutinnen und Therapeuten mal setzen, wenn wir tagtäglich mit trauernden Menschen zu tun haben. Und ich möchte dieses Trauern auch jetzt überhaupt nicht werten. Also ich möchte nicht eine Skalierung machen, der Tod ist das Schlimmste. Und der Verlust der Schulfreundin durch einen Umzug ist jetzt weniger schlimm, sondern das sind ja lauter Erlebnisse, die wir tagtäglich in unseren Therapien haben. Menschen, die ihre Sprache verloren haben, ihr Sprachverständnis, ihr Weltverständnis. Haben Sie für uns, wenn wir die Perspektive da drauf legen, noch etwas, was Sie mitgeben könnten, wo wir hinschauen?
Also ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Ich war Anfang der Woche zur Supervision und wir haben das irgendwie bearbeitet, was da war. Und dann, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich habe meiner Supervisorin erzählt, dass ich sehr starke Bandscheibenprobleme habe und deshalb seit einigen Jahren keine langen Spaziergänge mehr machen kann. Und was für ein Wahnsinnsverlust das für mich ist, weil das war immer mein Hauptregulierungsmechanismus. Und ich habe sehr viel Schmerzen und das strengt mich sehr an. Und meine Supervisorin hat gesagt, also wir duzen uns, die hat gesagt, ich danke dir, dass du mir das erzählst, weil jetzt sehe ich dich besser und weiß mehr, wer du bist. Und das war so ein Seelenbalsam, weil ich das tatsächlich auch nur kenne, dass Leute anfangen, mir zu erzählen, was ich alles machen soll und was ich noch nicht probiert hätte. Und ich glaube, das ist so die Essenz, ja, dass ein Mensch da ist, der bereit ist, über dieses Gefühl von, das ist unbequem und ich will der Person noch helfen, Klappe halten, ja, kann man nur sagen, Klappe halten und diese eigene Ohnmacht aushalten und stattdessen in diesem Modus da sein, da bleiben, bezeugen, wohlwollend einfach Respekt und Freundlichkeit vermitteln. Das ist das. Also ein Verlust, der anerkannt ist. Jeder Mensch, der trauert, ganz egal, was er gerade verliert, weiß, dass die andere Person ihm das nicht wiedergeben kann. Aber dieses, dass ich so sein darf, wie ich bin, dass es mir weh tut und dass ich meinen Weg damit finde, das Vertrauen darin, ja, dass ich damit arbeite, dass es zu mir gehört und dass ich trotzdem mehr bin als dieser Verlust oder dieser Schmerz, dass ich weiter ein Mensch mit allem bin und dass da jemand ist, der das sieht und sogar wertschätzt, ja, dass ich das mitgeteilt habe und nicht mich darauf reduziert, sondern sagt, jetzt sehe ich dich noch besser, ja. Das ist es. Das ist also dieser mitmenschliche Moment. Und das kann eine Minute sein zwischen Tür und Angel, ja, dass man sich gesehen und ernst genommen und respektiert fühlt. Das ist, glaube ich, in diesen Kurzzeitbegegnungen das Wichtigste. Und alles andere wäre wirklich ein Stück, sich mal mit moderner Trauerliteratur auseinanderzusetzen und da so ein bisschen aufzurüsten, sozusagen, was gilt heute, was gilt nicht. Aber das ist die Basis von allem. Und wenn die nicht da ist, dann können Sie die tollsten Interventionsvorschläge machen. Es wird nicht funktionieren.
Das ist dieses Thema, den Raum respektvoll halten. Und
ganz genau.
Mit dieser Haltung, glaube ich, kann es auch uns gelingen, in diesem fordernden Alltag gesund zu bleiben.
Absolut. Und wenn dann eigene Themen auftauchen, wirklich sich jemand suchen, der einem das auch gibt. Ja, ja. Und das kann zu Hause sein und sagen, ich bin da mit was in Kontakt gekommen und ich brauche mal einen Arm. Ja, oder ich rufe eine Freundin an und sage, weißt du noch, damals, als wir beide so um XY getrauert haben, gerade ist das wieder hochgekommen. Also eben auch Trauer ist das Thema, das uns alle verbindet. Profis, wie Patienten, wie Klienten, egal was, ja, wir haben alle Verluste. Und das ist auch so ein Raum, was man auch aushalten muss, glaube ich, dass wir da ein Stück aus dieser professionellen Distanz rauskippen und Mitmenschen sind. Und dann aber trotzdem in der professionellen Distanz zu bleiben, das ist die hohe Kunst.
Ich nenne es, also ich, das bin nicht nur ich, sondern Sabine Krenzle aus der Pflege, meine ich, hat den Begriff geprägt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir haben die professionelle Nähe.
Ja, genau, wir haben
Da,
die professionelle
ne,
Nähe
die,
und
und
über Trauer haben wir auch die mitmenschliche Nähe. Ja, das haben wir.
genau.
Wir haben nicht alle Krankheiten, die unsere Klienten oder Patienten haben.
Ja.
Aber Verlust und Liebe und Liebeskummer und Trennungsschmerz kennen wir alle.
Ja.
Und wenn man das zulässt, ja, dass mein Gegenüber mich für einen Moment als Mensch sieht, ja, der aber nicht jetzt an meine Schulter sinkt und sagt, oh, ja, ich auch. Ja, aber der sagt, der mir mitteilt, das ist eine zutiefst menschliche Erfahrung und darin sehe ich dich. Und ich kann das aushalten. Das ist die wichtigste Qualität in dem Ganzen.
Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und Sie haben wunderbare Bücher geschrieben, Sie geben Fortbildungen. Ich werde all das in den Shownotes auffindbar machen, dass man Sie und diese wichtigen Themen hier auch findet und für sich neu entdecken kann. Herzlichen Dank.
Ich
Es
bedanke
war
mich ganz herzlich.
Wirklich sehr reich heute. Sie haben mich sehr reich beschenkt und ich glaube auch alle anderen, die zuhören und zugehört haben. Bis
Vielen
zum
Dank.
Nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.